Liebe Gemeinde, wenn auch verstreut in den Häusern, am Ostersonntag hören wir auf einen Abschnitt aus 1. Korinther 15. Ich lese uns Vers 12 bis 20. Dort schreibt der Apostel Paulus: Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferweckt ist, wie sagen dann einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten? Gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. Wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht auferstanden. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Dann sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus auferweckt von den Toten, als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Amen. Liebe Gemeinde, unser Abschnitt ist Osterbotschaft pur, aber auf den ersten Blick nicht so leicht zu verstehen. Das liegt daran, dass Paulus im 1. Korintherbrief auf schriftlich gestellte Fragen aus der korinthischen Gemeinde antwortet. Eine davon betraf das Thema Auferstehung. Dort in Korinth deutelte man aber nicht an der Auferstehung Jesu herum, wie heute vielleicht manche. Was man als aufgeklärter Grieche kritisch sah, war die zukünftige allgemeine Auferstehung der Toten, dass es da einmal einen neuen Leib geben würde. Das wollte den trendigen Korinthern nicht einleuchten. Dort in Korinth sah man mit den philosophischen Schulen den menschlichen Leib eher als ein Hindernis an. Man hatte, ich habe schon öfter zitiert, ein Wortspiel: Soma, Sema. Soma, das ist der Leib, und Sema, das ist das Gefängnis. Der Leib, ein Gefängnis. Dementsprechend bedeutete der Tod die Befreiung der Seele aus dem Gefängnis des Leibes. In dieses Gefängnis wollte man doch nicht wieder zurück. Deshalb lachte man Paulus in Athen gerade an dieser Stelle seiner Predigt aus, als er auf die Auferstehung zu sprechen kommt, nachzulesen in Apostelgeschichte 17. Deshalb setzt Paulus in seiner Antwort an die Korinther genau an diesem Punkt an und widerspricht deutlich: Wir werden leiblich auferstehen, weil Jesus an Ostern auch leibhaftig auferstanden ist. Wer das eine bestreitet, bestreitet auch das andere. Deshalb behandelt Paulus, was für uns eine große Hilfe ist, die modernen Zweifel an der leiblichen Auferstehung Jesu gleich mit. Deshalb mein erster Gedanke: Ostern, eine verbürgte, eine fest verbürgte Wahrheit. Paulus sieht messerscharf, was es bedeuten würde, wenn Jesus nicht leiblich auferstanden wäre. Paulus und die anderen am Anfang des Kapitels aufgezählten Auferstehungszeugen wären alles Falschzeugen. Weil schon zwei Zeugen in einem jüdischen Strafprozess genügten, dass eventuell ein Todesurteil gefällt wurde, stellte man auch Falschaussagen vor Gericht unter strengste Strafen. Das wusste Paulus als Gesetzeskundiger ganz genau. Falsche Zeugen wurden mit der Strafe belegt, die durch ihre Falschaussage dem Beschuldigten drohte oder sogar zur Ausführung kam. Drohte also jemand durch Falschaussage die Todesstrafe, dann wurde der falsche Zeuge getötet. Paulus wusste also, um was es als Zeuge geht, auch in Sachen Auferstehung Jesu. Hier musste alles stimmen. Hier hatten vage Spekulationen keinen Platz. Hier ging es ihm um belastbare Zeugenaussagen, für die der Zeuge im Ernstfall mit seinem Leben bürgte. Aber was bezeugen denn inhaltlich die allerersten Osterzeugen, die Paulus am Kapitelanfang aufzählt? Sie bezeugen zuallererst das leere Grab Jesu. In allen vier Evangelien ist den Begegnungen mit dem Auferstandenen die Bezeugung des leeren Grabes vorgeschaltet. Während der erste Tag nach der Kreuzigung, der Samstag vor Ostern, den Grabwächtern gehört, sie haben alles unter Kontrolle, der Stein ist vorgerollt, ist der ganz frühe Ostersonntagmorgen der Erfahrung des leeren Grabes gewidmet, der Frauen, auch des Petrus und des Johannes. Das heißt, die Begegnungen mit dem Auferstandenen, die dann folgen, sind keine Visionen oder Träume, wie man eben von einem Verstorbenen nach seinem Tod noch träumt, sondern es sind Begegnungen mit dem, der vorher das Grab wirklich verlassen hat. Und auch das ist wichtig. An der Bezeugung des leeren Grabes während der Vortag unter der Aufsicht der Grabwächter stand, wie gesagt, sie hatten alles unter Kontrolle, hängt das Auferstehungsdatum daran am leeren Grab. Es ist der dritte Tag. Dieser Tag wurde mehr oder weniger sofort zum Gottesdiensttag der Gemeinde, auch in Korinth, wie man in 1. Korinther 16, Vers 2 nachlesen kann. Dabei waren die allerersten Christen ihrer Herkunft nach vor allem jüdische Menschen, die den Sabbat hochhielten. Aber jetzt schwenkten sie auf einmal alle um. Sonntag, der Auferstehungstag, war der neue Gottesdiensttag der Christen gleich so ziemlich von Anfang an. Da muss das Grundstürzende passiert sein. Mit anderen Worten, da war man sich in der Urgemeinde seiner Sache ganz sicher, dass am frühen Ostersonntagmorgen Jesus als Sieger das Grab verließ. Nur aufgrund von Jesus' Träumen hätte man diesen Schwenk nicht gemacht und den Sonntag gefeiert statt des Sabbat. Ostern, eine bestens bezeugte und eine historisch fest verankerte Wahrheit. Ein zweiter Gedanke. Ostern, eine tragfähige Hoffnung. Die Corona-Krise, in der wir stecken, ist schon auch eine Nagelprobe, was unserem Leben Grund und Halt geben kann und was nicht. So gibt es auch Hoffnungen und Gedanken zu Ostern in allen Abstufungen und Varianten. Das ist nicht einmal was Neues. So erzählt zum Beispiel Pfarrer Wilhelm Busch von einem Mann, der ihm seinen modernen Osterglauben erklärte. Wissen Sie, so sagte er, Ostern, das ist das Fest der erwachenden Natur. Gehen Sie hinaus und Sie werden sehen, das Leben siegt. Das ist Ostern. Würden Sie mir einen Gefallen tun, antwortete Pfarrer Busch, und kommen Sie mit zu meinem Freund und erklären Sie auch ihm Ihren Osterglauben. Ich möchte Sie aber darauf aufmerksam machen, mein Freund ist blind. Da kam sein Gesprächspartner schon ein bisschen in Stocken. Doch dann machte der Mann mit dem modernen Osterglauben einen neuen Anlauf. Aber Ihr Freund ist doch wohl verheiratet und hat Kinder. Ja, einen Sohn, gab Pfarrer Busch zur Auskunft. Gut, dann will ich ihm sagen, dass das Leben in seinem Sohn weitergeht. Das ist auch Ostern. Ach, tun Sie das lieber auch nicht, antwortete Pfarrer Busch. Denn sein Sohn ist seine große Sorge. Augenblicklich sitzt er im Gefängnis. Da wurde der moderne Gesprächspartner nicht wenig verlegen. Doch Pfarrer Busch fuhr fort, was meinen Freund betrifft, brauchen Sie sich auch keine Sorgen zu machen. Der feiert auch ohne Ihre Erklärung Ostern. Der kennt den auferstandenen Herrn Jesus Christus. Aber wenn Sie einmal Trost brauchen, dann will ich Sie zu ihm führen. Der Mann weiß, was Ostern wirklich bedeutet. Merken wir, den Sieger über Krankheit, Sünde und Tod kennen. Das und nur das gibt eine tragfähige Hoffnung. Auch in Krisenzeiten wie der jetzigen kann die Lebensgemeinschaft mit dem Auferstandenen Grund und Halt geben. Ein dritter Punkt. Ostern bedeutet bewältigte Vergangenheit. Warum schreibt der Apostel Paulus in unserem Abschnitt, wenn die Auferstehung Jesu nicht passiert ist, dann seid ihr noch in euren Sünden? Ich dachte immer, Jesus sei schon am Karfreitag für unsere Sünden gestorben. Antwort: Weil Gott erst am Ostermorgen klargemacht hat, dass das, was Jesus gesagt und getan hat, bis hin zu seinem Opfertod am Kreuz, nicht seine Anmaßung war, sondern das, was Gottes volle Anerkennung findet, sodass er ihm den Namen gibt, der über alle Namen ist, den Namen, der allein von Sünden rettet. Das gilt seit Ostern. Und wir wären noch in unseren Sünden, wäre Ostern nicht geschehen. Für uns die Chance, unsere Vergangenheit einmal und dann immer wieder aufzuräumen. Der Hirnphysiologe Professor Spreng hat darauf hingewiesen, dass es in unserem Gehirn ein Furchtzentrum gibt. Dieses Furchtzentrum reagiert nicht nur auf bedrohliche Situationen, es reagiert auch auf unsere Wahrnehmung eigenen Versagens, der Wahrnehmung von Sünde und Schuld. Mit anderen Worten, dieses Zentrum im Gehirn reagiert auf unser schlechtes Gewissen. Es schüttet Stresshormon aus und der ganze Körper wird unter Cortison gesetzt. Ja, wer unter dem Dauerstress eines schuldbewussten Gewissens steht, der ist dem Burnout deutlich näher als andere Entlastete, Befreite von Schuld. Deshalb, so sagt Professor Spreng, ist für den Menschen eins so nötig wie das andere. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Eines so nötig wie das andere. Unbewältigte Sünde und Schuld macht aber nicht nur etwas mit unserem Gehirn. Unbewältigte Schuld pflanzt sich auch fort wie der Coronavirus. Wir haben ja inzwischen so einiges gelernt über Infektionsraten und Verdopplungszahlen. Machen wir uns nichts vor. Sünde und Schuld ist mindestens so ansteckend wie Corona. Um es mit einem geschichtlichen Beispiel zu sagen. Als Europa gerade in den Ersten Weltkrieg eingetreten war, wurde in der Türkei der schlimmste Völkermord an den armenischen Christen verübt. Vielleicht wissen es einige, die Geschichte von dem Stück Papier, aus dem man mit einem Schnitt ein Kreuz machen kann, in unserem Ostergemeindebrief, stammt aus der armenischen Christenverfolgung. Damals wurden 1,5 Millionen Armenier umgebracht. Doch als der deutsche Botschafter in Ankara den deutschen Reichskanzler Bethmann über den Völkermord informierte, habe dieser nur abgewunken. Das geht uns nichts an. Doch Schuld pflanzt sich fort. Als Hitler rund 25 Jahre später die Judenverfolgung anging, soll er gesagt haben, die Welt werde die Judenvernichtung so schnell vergessen, wie sie die Auslöschung der Armenier vergessen hat. Das Gemeine an der Sünde, sie breitet sich aus wie Corona. Welch ein Segen, wenn der auferstandene Jesus Christus uns die Schuld vergeben darf, einen Schnitt machen und die Kettenreaktion der Infektion unterbrochen wird. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Noch ein letzter Gedanke. Ostern bedeutet eine Hoffnung mit Gesicht. Eine Hoffnung mit Gesicht. Paulus nennt Jesus den Erstling von den Toten. Dabei dachte man an die Erstlinge der bevorstehenden Getreideernte. Wie man sich beim jüdischen Passafest schon über die erste Garbe der Gerstenernte freute. Jetzt um unsere Osterzeit. Am zweiten Tag des Festes wurde der Omer diese Garbe in den Tempel gebracht, die Erstlingsgabe. Deshalb hier Jesus als Erstling von den Toten. Dieser Erstling ließ ja weiteren Erntesegen erwarten. Deshalb ist auch alles, was Jesus in den Auferstehungsbegegnungen sagt und tut, wie eine wunderbare Ansage von dem, was wir alle erwarten dürfen, wenn Jesus auch uns das ewige Leben und den neuen Leib schenkt. Um es nur noch anzudeuten, der Auferstandene spricht seinen Jüngern nicht nur einmal den Frieden zu. Auch aller Streit, jede Meinungsverschiedenheit, alle Konflikte und alles Geschrei werden in seinem Reich einmal der Vergangenheit angehören. Der Auferstandene zeigt seine Nägelmale, aber alles Leiden, alle Schmerzen, alle Schwachheit des Leibes und der Seele sind für ihn offensichtlich überwunden. Auch das dürfen wir uns für uns und unsere Lieben erwarten, die vielleicht gerade durch Krankheit und die Not durch müssen. Und ganz gewiss sagt er als Auferstandener auch das nicht umsonst. Fürchtet euch nicht, nicht vor dem Tod und nicht vor der Begegnung mit Gott. Ich bin euer Begleiter und Fürsprecher. In Jesus, dem Auferstandenen, kriegt unsere Hoffnung ein eindeutiges Gesicht. Da erzählt eine Seelsorgerin von Begegnungen bei einer Verabschiedung einer Krankenschwester auf der Krebsstation der Kinderklinik. Das sind junge, engagierte Frauen, die über Jahre Kinder mit schweren Krankheiten kommen sehen. Lebensfrohe Kinder und dann bald ohne Haare, am Chemotropf, vom Tod bedroht, ehe ihr Leben richtig begonnen hat. Diese Kinderkrankenschwestern geben viel und von Herzen und bauen Beziehungen auf und müssen dann auch immer wieder ein Kind in den Tod ziehen lassen und die Verzweiflung der Eltern und die eigene Ohnmacht aushalten. Das sagt eine der Kinderschwestern während dieser Feier zur Seelsorgerin. Ich könnte es nicht, wenn ich nicht an Gott glauben würde und an die Auferstehung und an die Auferstehung. Und die Seelsorgerin ist bewegt von der Kraft des Osterglaubens von einer Schwester, die das nicht nur leicht dahersagt. Im auferstandenen Jesus kriegt unsere Hoffnung über dieses Leben hinaus ein wunderbares Gesicht. Er ist der Erstling. Ihm werden die folgen, die mit ihm verbunden sind und das wunderbare Fest der Vollendung feiern, kleine und große. Und in der Mitte er, der Auferstandene, dem wir das alles zu verdanken haben. Amen.